Also ich bleib jetzt bei der niedrigen, ja? Ah je. Jetzt ist mir eine Klausur flöten gegangen. Ah, da ist sie. Okay. Also generelle Kommentare. Wir werden versuchen, dem Aufbau der vorigen Klausuren zu folgen, soweit es möglich ist. Ja? Es hat natürlich zum Beispiel in dem Gebiet der Berechenbarkeit, das nicht mehr Teilgebiet ist, schon ein Problem. Deshalb, also wir werden folgen, soweit es möglich ist. Lassen Sie mich versuchen, dann auf die Gemeinsamkeiten hinzuweisen, alte und Klausur dann am 24. Weiterhin ein DIN A4-Blatt beidseitig, das steht hier nicht dabei, mit Notizen können Sie mitbringen. Ja, und die Idee ist natürlich, dass Sie sich wirklich hinsetzen und überlegen, was sollte denn da drauf? Ja, wir haben also ziemlich viel Stoff durchgenommen und die Frage, was jetzt auf den Zettel tatsächlich drauf kommen sollte, ist an sich schon, will ich sagen, kriegsentscheidend, aber das ist schon eine wichtige Fragestellung. Es ist für Beschreibungen immer, also, oder ich sollte sagen, für die Korrektur immer besser, wenn umgangssprachliche Erklärungen tatsächlich hinzugefügt werden. Deshalb auch hier der Kommentar, umgangssprachliche, aber strukturierte Beschreibung, nicht nur von Algorithmen, sondern von Argumenten, ja, ist völlig ausreichend. Die Argumente müssen natürlich, die Beweisidee sollte umgangssprachlich gegeben werden, wenn es notwendig ist, ins technische Detail zu gehen, dann muss natürlich über die Umgangssprache hinaus argumentiert werden. Bitte nicht zwei Lösungen angeben nach dem Motto, na such dir mal die richtige raus. Ne? Das funktioniert nicht. Klausur wird weiterhin 180 Minuten dauern. Und der Aufbau, ja, der unterscheidet sich jetzt schon von den Klausuren, die wir jetzt gleich durchsprechen. Der Aufbau ist dann halt, dass wir eine Aufgabe haben werden. Das wird auch die erste Aufgabe sein. Da geht es um reguläre Sprachen. Und wenn wir gerade schauen, wie wir die Punkte ja, wir haben 25, nicht? Wir haben 25 Punkte pro Aufgabe. Die Aufgaben sind gleich bepunktet, das werden wir dann auch beibehalten. Da muss also nicht großartig taktiert werden, ja? Das ist die Aufgaben halt gleich gewichtet. Genereller Kommentar, innerhalb einer Aufgabe wird es dann so sein, dass der Schwierigkeitsgrad zunimmt. Ja? Also wenn Sie merken, hey, A, Teil A klappt hervorragend, aber bei B habe ich jetzt so meine Probleme, dann vielleicht erstmal liegen lassen und dann später zurückkommen, nicht? Okay, so. Erste Aufgabe, reguläre Sprachen, das wird dann also ein Viertel des Gewichts sein. Die zweite wird dann kontextfreie Sprachen sein. Und ich denke mal, dass wir hatten vorher als dritte Aufgabe die Berechenbarkeit, das fällt natürlich jetzt flach. Dass wir in der dritten Aufgabe Fragen stellen zu Dingen wie Abschlusseigenschaften und Entscheidungsproblemen. Gerade im Kapitel Entscheidungsprobleme haben wir jetzt sehr viel mehr gemacht als vorher mit dem postischen Korrespondenzproblem. Ja, da sollten Sie also gerade beim postischen Korrespondenzproblem und seinen Anwendungen, lassen Sie mich das mal als PCP abkürzen, gerade beim postischen Korrespondenzproblem sollten Sie dann vorbereitet sein, dass da was kommt. Ja? So, Entscheidungsprobleme, ja. Das ist der Versuch, Entscheidungsprobleme aufzuschreiben. Ja? So, dann haben wir die vierte Aufgabe und da handelt es sich um Short Answer. Teile. Und diesen Short Answer Teilen soll im Wesentlichen sollen Fakten wiedergegeben werden. Ja? Es kann aber auch, wenn es sich es kann auch in einigen Fällen darauf hinauslaufen, dass Sie kleine Argumente bringen müssen. Ja? Aber das Wichtige ist hier, sollte man im Wesentlichen, wenn man weiß, überhaupt keine Probleme haben, schnell durchzukommen. Ja? So, das wären also Short Answer, das würde bedeuten Fragestellungen zu regulären Sprachen, Fragestellungen zu kontextfreien Sprachen, Fragestellungen aber auch zum später heißt heute, nicht heute, aber am Mittwoch oder vielleicht am Mittwoch in zwei Wochen werden wir auch noch ein klein wenig über die Chomsky-Hierarchie, Aussagen über die Chomsky-Hierarchie in der Vorlesung uns anschauen. Diese Teile sind durchaus wichtig, weil sie halt in das Konzept der formalen Sprache in einen allgemeinen Kontext bringen. Ja? Wir werden da neben den kontextfreien Sprachen und den regulären Sprachen auch, was man kontextsensitive Sprache nennt, betrachten und Typ-Null-Sprachen, also ganz allgemeine Sprachen und versuchen, diese Sprachklassen wiederzufinden in den Klassen, die wir bisher betrachtet haben, das also nicht nur in dieser Vorlesung, sondern auch in der GL1, Klassen wie die rekursiv aufzählbaren Sprachen, beziehungsweise bei den kontextsensitiven Sprachen werden wir dann, das kommt dann noch später in der Vorlesung, ja, bei den kontextsensitiven Sprachen werden wir dann linearen Speicher wiederfinden. Ja, also die Chomsky-Hierarchie käme dann noch dazu, einfach um zu sehen, um zu verstehen, wie die verschiedenen Konzepte zusammenpassen. Ja? Und ich denke, dass wir die Chomsky-Hierarchie zumindest in der Hälfte dann schon am nächsten, also morgen, besprechen können. So, das ist der Setup, ja, und 180 Minuten, das hatte ich auch schon gesagt. Klausur ist an sich so konzipiert, dass Sie mehr oder minder ohne Zeitprobleme durchkommen sollten. Viele von Ihnen sind schon in der GL1 gewesen, da werden Sie sich Ihr eigenes Urteil bilden können. Aber die Konzeption ist auf jeden Fall so, es soll keine Zeitprobleme geben. Bitte? Doch, P-Space taucht schon auf. Das ist im Zusammenhang mit der Chomsky-Hierarchie. Ja? Genau, Chomsky-Hierarchie und Platzkomplexität. Ja? Aber bei den Dingen, die nicht durch Übungsaufgaben abgedeckt sind, und das handelt sich hier um die Chomsky-Hierarchie wie auch um die Platzkomplexität, nicht? Da geht es nicht darum, dass Sie jetzt kreativ versuchen sollten, Dinge miteinander zu verbinden. Sondern das geht einzig und allein darum, Wissen wiederzugeben, ja? Bei den Aspekten Chomsky-Hierarchie und Platzkomplexität. Okay, das wäre an sich zu sagen, nicht mehr und nicht weniger zur Klausur, zum allgemeinen Setup, wenn Sie da noch Fragen haben. Okay. So, und was wird Sie da erwarten? Ganz typischerweise als allererste Aufgabe, das werden wir auch weiter so machen, ja, eine Minimierung. Und naja, nicht? Sinn und Zweck dieser Aufgabe ist im Wesentlichen, dass Sie Punkte sammeln. Ja? Das heißt, wenn Sie sich verweigern, dann haben Sie und wir ein Problem. Sie sollten also die Punkte dann auch einfach annehmen. Sie sollten schon zeigen, wie Sie, lassen Sie mich das jetzt gleich versuchen, ja, an dem einen Beispiel. Sie sollten schon zeigen, wie Sie zu dem minimalen Automaten kommen. Also wenn wir uns jetzt hier den Automaten anschauen, hier ist die Bösartigkeit im Wesentlichen in dem Zustand D drin. Ja? Der Zustand D ist nämlich gar nicht erreichbar. Das Erste, was Sie dann sagen könnten, ja, ist, bitteschön, das D ist raus, D ist ja gar nicht erreichbar. Dann sind Sie durchaus, haben Sie die Freiheit. Sie müssen nicht irgendwelche Algorithmen durchkauen, sondern Sie können einfach sagen, na gut, dann lehne ich mich mal zurück. Das D ist nicht erreichbar, das ist weg. Lehne ich mich mal zurück und schaue, ob ich weitere Aussagen treffen kann. Und da schauen Sie sich mal an, denn die beiden Zustände B und E. Und da sehen Sie, unter Zustand 0 gehen die beidseitig auf sich selbst. Und unter Zustand 1 gehen sie auf C. Die sind äquivalent. Ja? Was erzähle ich hier? Doch, die sind äquivalent, nicht? Weil ja unter 1 jeweils der Zustand C erreicht wird, unter 0 geht man dann, wechselt man zwischen den beiden Zuständen hin und her. Das heißt, die erste Überlegung wäre D nicht erreichbar. Das würde ausreichen. Die zweite Überlegung ist B und E äquivalent. Aber da sollten Sie dann auch argumentieren, warum. Äquivalent, weil. Nicht? Und da müssen Sie dann im Wesentlichen sagen, Delta BW ist genau dann in F, wenn Delta, was haben wir hier? Entschuldigung, doch. Delta EW in F ist. So, und dann kann ich natürlich, das ist der allgemeine, ne, das müsste man im allgemeinen Kontext dann verifizieren. Jetzt hier reicht es natürlich zu sagen, was ist denn das F? Das besteht aus einem einzigen Zustand, nicht? Dann reicht es zu sagen, Delta BW gleich, wie heißt er? C. Genau dann, wenn Delta EW gleich C ist. Nicht? Und jetzt müsste ein Argument kommen, das im Wesentlichen sagt, bitteschön, unter 0 geht findet ein Wechsel zwischen B und E statt. Was wesentlich ist, unter 1 gehen beide, heißt B wie auch E, zum akzeptierenden Zustand. Wie heißt er? C. Nicht? Und dann, ja, das ist im Wesentlichen schon alles, was man da sagen sollte. Ja? Gut, und dann käme natürlich die Aussage, dass der Zustand C, die Zustandspaare C und B sind nicht äquivalent, genauso wenig wie C und E äquivalent sind. Sind nicht äquivalente Paare. Und warum ist das so? Naja, weil halt das C der einzige akzeptierende Zustand ist. So, und dann würde als letztes noch zu klären sein, was da mit dem A passiert. Naja, und da würde man sagen, ja, bisher hat man die Situation, dass wir wissen, wir haben B und E und die sind schon äquivalent. Dann haben wir als eigene Klasse das C. Und jetzt ist die Aussage, da kommt als eigene Klasse noch das A hinzu. Und warum ist A nicht äquivalent zu den anderen dreien? Naja, zu C, weil C akzeptierend ist und das A nicht. Zeuge ist das leere Wort. Zeuge für die Trennung. Zeuge ist Epsilon. So, und warum ist es nicht äquivalent zu B? Was ist da der Zeuge? Schauen Sie sich das an. Was macht das B? Das geht unter 1 zum akzeptierenden Zustand, während das A unter 1 zu E geht. Ja? Zeuge ist die 1. Und dasselbe passiert mit dem E, nicht? A und E sind nicht äquivalent, weil das A unter 1 halt nicht akzeptierend ist, aber das E unter 1 wird akzeptierend. Nicht? Und damit wissen wir, das sind die vier Zustände, das sind die drei Zustände, ja, und dann, ne, der Rest ist dann klar. Ne? Also hier schon mit einigem Detail, ja? Okay. So, und jetzt wird gesagt, bitteschön, dann zeig doch mal, dass der Nerode-Index mindestens 3 ist für den regulären Ausdruck. Genau, ne, das ist, wenn Sie schon, was Sie sagen, du hast doch gerade schon gezeigt, dass B und E äquivalent sind, dann musst du doch das A wirklich nur von dem B trennen, ne? Vollkommen ausreichend, ne? Habe ich überflüssig gezeigt. So, was halten Sie denn von Teil B? Also ich kann halt nur versuchen zu sagen, wie ich da vorgehen würde. Bei allen Aufgaben mit Nerode-Index würde ich mir versuchen, den Automaten hoffentlich den minimalen Automaten auszudenken und dann versuchen, die Zustände im Wesentlichen zu trennen, ja, überzeugen. Und das wären dann halt die Worte, die auf die Zustände führen, ja, das wären die Repräsentanten, die Nerode-Repräsentanten. Ja. Machen wir das mal. Also was haben wir? Wir sollen genau dann akzeptieren, wenn wir zwei Einsen haben. Ne? Das ist die Sprache. Naja, dann haben wir halt einen Anfangszustand, den nenne ich mal Epsilon. Da geht's hin. So, wenn ich hier, wir haben 0 und 1, nicht? Wenn ich hier eine 0 bekomme, dann mache ich keinen Fortschritt. Habe ich eine 1, dann habe ich Fortschritt gemacht. Bekomme ich eine 0, dann ist es wieder offensichtlich so, der ganze Fortschritt, den ich gemacht habe, der ist wieder hin. Bekomme ich noch eine 1, hallo, dann bin ich akzeptierend. Wenn ich weitere 0 und 1 bekomme, bleibe ich akzeptierend. Ja? Ich nenne den Zustand hier Epsilon und weil mich die 1 dahin gebracht hat, nenne ich den zweiten Zustand 1 und weil mich der String 1, 1 dahin gebracht hat, nenne ich den letzten Zustand 1, 1. So, und das war's schon, nicht? Das sieht verdammt kompakt aus, das sieht gut aus. Ja? Und jetzt versuche ich dann halt den Nerode-Index zu bauen. Naja, aber wirklich dadurch, dass ich versuche zu sagen, welche Worte führen denn zu Epsilon, welche Worte zu 1, welche Worte, ich sollte nicht Worte sagen, sondern welches Wort, welche Eingabe führt zu 1, 1. Naja, zu Epsilon führt Epsilon, zu 1 führt 1, zu 1, 1 führt 1, 1. Ja? So, und dann ist die Aussage, das sind schon die drei Nerode-Repräsentanten. Und nicht immer wichtig bei der Beantwortung dieser Frage ist den Bauch zu schulen. Ja, dass Sie automatisch bei solchen Fragen schon sagen, Mensch, kalter Kaffee, ich versuche erstmal den Automaten hinzuschreiben. Ja? Und dann, wenn ich Nerode-Repräsentanten beschaffen soll, dann sind das für mich, das ist jetzt das Wichtige, was ich versuche herauszustellen. Nerode-Repräsentanten Nerode-Repräsentanten sind die Worte, die auf die jeweiligen Zustände führen. Nicht? Und jetzt ist es schon fast kalter Kaffee. Naja, was kann denn hier noch großartig passieren? Warum ist Epsilon inäquivalent zur 1? Naja, das ist inäquivalent zu 1. Da trenne ich mit dem Zeugen 1. Ja? Wenn ich den Zeugen 1 rechts ran multipliziere, bin ich akzeptierend. multipliziere ich ihn rechts ran ans Epsilon, habe ich eine 1. Nicht akzeptierend. Warum ist das Epsilon nicht äquivalent zu 1, 1? Naja, dann nehme ich das, den Zeugen Epsilon. Epsilon mal Epsilon ist Epsilon, Epsilon mal 1, 1 ist 1, 1, Epsilon ist verwerfend, 1, 1 ist akzeptierend. Warum sind 1 und 1, 1 inäquivalent? Naja, Zeuge ist Epsilon. Nicht? Und das war die Aufgabe. Nicht? Worauf ich hinaus will, ist im Wesentlichen nichts anderes, als zu sagen, versuchen Sie, wenn Sie nach Neurode-Repräsentanten gefragt werden, das ist doch hoffentlich auch die Aufgabe, ja? Naja gut, ne, der Neurode-Index, den sollen Sie als mindestens 3 nachweisen, dafür brauchen Sie inäquivalente Neurode-Repräsentanten. Ja? Da fehlt noch ein kleines L, das habe ich ehrlich gesagt überlegt, habe ich mir gedacht, Mensch, da steht doch kein, doch, da steht ein L, Donnerwetter nochmal. Da fehlt das kleine L, Dankeschön. Bitte? Oh, unten sollte nicht äquivalent sein, Dankeschön, ja? Ja. Nicht? Und ich denke, das Einzige, was man wirklich im Kopf behalten soll, Neurode-Repräsentanten, das sind gerade die, die auf die Zustände führen. Ne? Und das einzige Risiko, was Sie bei einer solchen Aufgabe haben, dass Sie einen nicht minimalen Automaten aufschreiben, dann haben Sie natürlich ein Problem. Aber ja. Ja, Vereinigung, ja. Das ist, also das gibt dann verschiedenste Schreibweisen, wenn Sie mal auf den Folien nachschauen, da wird angegeben, dass wir als Alternative einmal das Plus haben und dann aber auch den senkrechten Strich. Ja? Okay, das ist an dieser Stelle zu vermerken, dann gehen wir mal zur... Ja. 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 Nee, kriegt er nicht. Sie kriegen, also in diesem speziellen Beispiel kriegen Sie aus der Sprache L 3 Klassen, nicht mehr und nicht weniger. Was Sie machen können, Sie können sich einen größeren DFA bauen. Ja, nicht? Aber selbst wenn Sie sich einen größeren DFA bauen, dann wird es 2 Zustände geben, die äquivalent sind. Ne? Und die kann ich nicht trennen durch, ja. Genau. Ja. Hm? Dann machen Sie sich das Leben einfach, ne? Okay. So, dann C. Also, okay. Was wir machen sollen, wir sollen gegeben als Eingabe haben wir ein NFA und eine Eingabe W. Und was wir machen sollen, ist Delta QW zu bestimmen. Q0W, ja? Was sollen wir machen? Die Menge vom Startzustand, ja, Delta Q0W. So, und dann wird auch noch gesagt, was das genau ist. Und das ist genau die Menge aller Zustände Q mit der Eigenschaft, dass das Q von Q0 aus erreichbar ist. Ja? Also ich schreibe es mal so auf, wenn ich in Q0 beginne, und dann über mehrere Schritte laufe, das W lese, komme ich zum Q hin. So, und Antwort ist locker. Wie läuft's? Ja? Ja. Okay. Okay. So, was Sie sagen, dann guck dir doch mal an, das Delta Q0, jetzt nicht für das gesamte W, sondern W1 bis WI. Geh mal ganz in die Mitte, ja? Und nimm mal an, das ist die Menge QI. Jetzt müssen wir QI plus 1 bauen. Das ist die zentrale Idee bei der ganzen Konstruktion, dass um jetzt diese Menge der erreichbaren Zustände, wenn ich die lange Eingabe W lese, zu bestimmen, muss ich sukzessive versuchen, die Eingabe zu lesen und zu sehen, was es denn da an Zustandsänderungen gibt. Wir bestimmen QI plus 1. Naja, und was ist QI plus 1? Das schreiben wir mal gleich auf. Das ist die Menge aller Q mit der Eigenschaft, machen wir das Q' mit der Eigenschaft, naja, was wird denn gelesen? Es wird gelesen, das WI plus 1. So, in welchem Zustand? Ne, das weiß ich nicht, aber in einem Zustand Q mit der Eigenschaft, Nummer 1, will ich jetzt haben, dass das Q' erreichbar ist von dem Q, wenn ich das WI plus 1 lese. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich will haben, dass das Q erreichbar ist, wenn ich nur das W1 bis WI lese, nicht? Und genau das haben Sie mir ja schon im Wesentlichen in die Kreide diktiert, nicht? Naja, nicht? Und dann ist noch die Frage, und zeige das eine Laufzeit von, nicht? Also, warum ist das so verdammt teuer? Weil ich muss mir jeden Zustand anschauen von dem QI, ja? Für alle Q in QI, zähle alle Q' auf. Naja, wie viele Zustände klein Q in dem QI haben wir? Bis zu Q. Wie viele anderen Zustände muss ich aufzählen? Wie viele Q'? Naja, bis zu Q, Q Quadrat. Warum steht da Länge von W mal Q Quadrat? Naja, weil ich das halt für jedes I machen muss. Fertig, ne? Okay, also ein Lösungsversuch jetzt über Breitensuche. Breitensuche müssen Sie natürlich verknüpfen mit dem Auftrag, bitte such mir alle Zustände heraus, die ich unter W, unter dem Lesen von W erreiche. Ne? Und Breitensuche sagt, nö, möchte ich nicht, ich möchte alles das, was ich erreichen kann. Ja? Das ist der große Unterschied. So. Dann, ja, dann, das war es schon. Ja? Und schauen Sie mal, wir haben gerade zusammen eine Viertelstunde, ne, und die 25% haben wir schon geholt. Ja? Das sieht also nicht schlecht aus. Gut, dann geht es jetzt zur, denke, zu den kontextfreien Sprachen. Gib eine kontextfreie Grammatik für die Sprache. Was macht die? Zwei Türme gleicher Höhe außen, zwei Türme gleicher Höhe innen. Also, L gleich A hoch M, B hoch N, C hoch N, D hoch M. N und M sind natürliche Zahlen. So. Und das geübte Auge sagt, wir fangen an mit dem Startsymbol und bauen zuerst welche Türme? Den AD-Turm oder den BC-Turm? Ja? Ja? Weil wenn wir zuerst die inneren bauen, dann kommen wir an die äußeren nicht mehr ran. Müssen dann auf jeden Fall sagen, okay, jetzt baust du erstmal die beiden äußeren. Das heißt, was du machen kannst, du kannst sagen, okay, du gehst von S auf A, S, D. Beziehungsweise, ja, ich betrachte das S als die Variable, die die beiden Außentürme aufbaut. Beziehungsweise, wenn du das nicht machen möchtest, kann ja sein, dass du überhaupt keine Außentürme möchtest, ja? Dann gehst du und baust sofort die Innentürme auf. Ja? Und wenn du dann die Innentürme aufbaust, dann ist das nichts anderes, als dass du sagst, okay, bauen wir Innentürme, BTC. Beziehungsweise, wenn ich überhaupt keine Lust habe, ne? Aber die wichtige Entscheidung haben Sie hier genannt, ich muss anfangen mit den Außentürmen. Ne? Und dann kann ich an die Innentürme ran. Wir werden definitiv eine solche Aufgabe über die Konstruktion von Grammatiken haben. Meine Erfahrung ist, dass ein größerer Prozentsatz von Ihnen Schwierigkeiten damit haben wird. Grund dafür ist das rekursive Denken. Ja? Sie sollten also durchaus rumspielen, machen das ja jetzt mit den verschiedenen Klausuren, durchaus rumspielen mit einigen Sprachen, um zu sehen, ob das wirklich locker vom Hocker geht oder ob Sie da größere Schwierigkeiten mitbekommen. So, jetzt haben wir eine widerliche Sprache. Was hätten Sie jetzt gemacht? ATD. Das hätten Sie noch hinzugefügt, ja? Nö, es ist, es gibt, wir machen kein Eiskunstlaufen, ne? Also es gibt keine Kür, es gibt keine Pflicht, es gibt nur Pflicht. Ne? Hätten also keinen Abzug, ja? Weil das funktioniert ja. Sie geben die Optionen, die Sie vorher auch hatten, wenn Sie erlauben, vom S direkt zum T zu gehen. Okay, so, jetzt haben wir aber, okay, das sieht so aus. Neue Sprache L. A hoch N. B hoch, ist doch so, ja. Nora kommt zuerst, dann kommt die Martha. Dann kommt die Nora und dann kommt die Martha. So, ich meine, es wird gefragt, bitteschön, bist du jetzt kontextfrei oder nicht? Und da muss Ihr Bauch im Wesentlichen sofort sagen, tote Hose, nicht? Wie soll das ablaufen? Ich baue hier einen A-Turm und einen C-Turm, da hat es einen B-Turm dazwischen. Das ist doch kein Argument. Das große Problem, das ein Kellerautomat oder eine Grammatik hat, ist, dass sie tatsächlich, wenn ich jetzt den B-Turm baue, ich die Höhe des B-Turms brauche später, um den D-Turm abzugleichen. Ja? Aber wie soll ich denn abgleichen, dass A- und C-Turm die gleiche Höhe haben, wenn ich nicht diesen B-Turm niederbreche, wenn wir über Kellerautomaten denken? Ja? Okay, also, dann sollten wir versuchen, Pumping-Lemma. So, das Pumping-Lemma, das sagt im Wesentlichen, bitte, Pumping-Konstante. Wem gehört die Pumping-Konstante? Das macht schon einen Unterschied. Das Pumping-Lemma ist konventionell, das Octant-Lemma ist ein bisschen erweitert. Erweiterte Version des Pumping-Lemmas, es erlaubt tatsächlich zu markieren, Positionen zu markieren. Ja? Nein, das brauchen wir nicht. Wir können das tatsächlich, nicht, das können wir jetzt gerade hier mal schauen, dass wir mit einer reinen Anwendung des Pumping-Lemmas tatsächlich auskommen. Wenn Sie das Pumping-Lemma anwenden, ja, bitte immer darauf achten, wem gehört was. Ja? Das ist der Gegner. Dem Gegner gehört die Pumping-Konstante. Bitte schreiben Sie nicht n gleich 15. Ja? Gar nicht gut. Ja? Das gehört Ihnen nämlich nicht. Ne? Und der Gegner sagt, nee, 15 mag ich nicht. So, dann sind Sie aber am Zug. Und Sie werden jetzt ein Z wählen. Welches Z werden Sie wählen? Ein Wort, das nach Pumpen aus der Sprache fliegt. Genau. Jetzt haben wir das aber groß geschrieben. So, und jetzt, das sind Sie gewesen. Jetzt kommt der Gegner und gibt deine Zerlegung bekannt. U, V, W, X, Y. Wieso? Nein, nein, nein. Du machst da nichts zu suchen. So, das ist der Gegner. Aber der Gegner muss sich an Spielregeln halten. Und diese Spielregeln sind, Nummer 1, da ist was, was gepumpt werden kann, Vx größer gleich 1. Und das zweite, das zentrale Fensterchen in der Zerlegung, das ist das Vwx-Fenster, das ist nicht so lang. Und das werden wir gnadenlos ausnutzen, weil, was ist die Intuition, warum kann da nichts anbrennen, warum hat der Gegner keine Chance? Sie denken sich, das Fensterchen, das ist das Vbx, und nur in dem V und in dem X wird gepumpt. Sie denken sich, das Fensterchen über die Eingabe geschoben. Genau, nicht? Also was passieren kann, das Fensterchen hat eine Länge von höchstens n, es kann im A- und B-Bereich gepumpt werden, das tut aber dem C weh. Es tut gleichermaßen dem D weh, ja? Das schmerzt beide Türme extrem. Oder wir verschieben das Fensterchen in den BC-Bereich, naja gut, wenn es im BC-Bereich liegt und wir tatsächlich, sagen wir mal, ein B pumpen, ne? Dann tut es natürlich dem D weh. Pumpen wir ein C, dann tut es dem A weh. Ja, man müsste diese verschiedenen Fälle dann auch tatsächlich durchgehen. Und vielleicht sollte ich das auch gerade machen, aber erstmal. Also ich, ja, ich bin gerade am Überlegen. Also mir würde es jetzt wehtun, alle Fälle durchzugehen. Ja, aber lassen Sie mich noch drüber nachdenken, während ich auf die andere Frage antworte. Ja. Okay, Sie sagen, und ich denke, das ist die richtige Antwort, die ich auch geben sollte, ja, alle Fälle, aber schön zurücklehnen und sich überlegen, wie man das Ganze kompakt argumentieren kann, ja? So, und dann würden wir sagen, Fall 1, V und X besteht nur aus einem Buchstaben. Und dann ist klar, dann können wir sagen, bitteschön, der Partner wird nicht gepumpt. Der Partner nicht gepumpt wird. Führt Aufpumpen aus der Sprache. So, Fall 2. Man müsste natürlich klar sagen, was der Partner denn überhaupt ist. Ja? Und da würde ich einfach sagen, der Partner von, wo sind wir? Von A ist C, der Partner von B ist D und umgekehrt. Ne? So, und jetzt kommt der Fall 2 und der sagt, das Vx besteht aus zwei Buchstaben. Naja, und dann würde man sagen, das gleiche Argument wie oben zieht. Einfach deswegen, weil der Partner einen Abstand von größer als n hat. Gleiches Argument wie oben. Da die beiden Partner und das bezieht sich auf A und C, das ist doch richtig so, ja, ja. Wie auch B und D einen Abstand größer als n haben. Ja, da sind n Buchstaben dazwischen. Wird einer in einem Partnerpaar gepumpt, kann der andere nicht gepumpt werden. Ne? Und aufpumpen führt raus. Was müssen wir wirklich beim Pumping-Lemma beachten? Nicht, das sind wirklich die Besitzverhältnisse. Wem gehört was? Und dann die Zerlegung. Bei der Zerlegung, da handelt es sich natürlich darum, wie argumentiere ich. Sie werden fast immer zielführend argumentieren können, wenn Sie sich vorstellen, das Fensterchen zu verschieben. Ja? Bitte? Ja. Ja, aber was ich im Wesentlichen sagen möchte, wir haben sogar ein bisschen zu viel gemacht. Ein einziger Fall würde ausreichen. Wenn wir nämlich hier argumentieren würden, besteht gut aus mindestens zwei, nee, das kann ja nicht aus mehr als zwei Buchstaben bestehen. Aus Typen sollte ich hier sagen, ja? Ich meine nicht zwei Buchstaben, sondern ich meine Buchstabentypen. Ja. Richtig, aber da würde ich, also jetzt ist die Annahme, nimm mal an, das V, das hat ein A und ein B. Und das pumpen wir auf. Dann würde ich sagen, ist mir Schnurz. Ich pumpe auf jeden Fall mindestens ein A. Und der Partner wird nicht gepumpt. Ne? Ich brauche das gar nicht betrachten. Der Partner des Buchstabens, der tatsächlich gepumpt wird, wird nicht gepumpt. Da haben Sie ganz bestimmt die Fälle nicht so elegant. Nein, das brauchen Sie nicht. Ne? Das ist, ich meine, das ist natürlich auch für eine sorgfältige Argumentation wichtig, dass ich versuche, möglichst kurz zu beschreiben. Ja? Und auch elegant, mehr oder minder elegant versuche, mich aus der Bedrängnis zu argumentieren. Ja? Und hier ist wirklich die einzige Argumentationsnot, die ich habe. Oder nein, so sollte ich das nicht nennen. Der wesentliche Grund, warum das hier funktioniert, ist die Partnergeschichte mit einer Distanz größer als n. Das Fenster kann einfach nicht den Partner auch noch pumpen. Es geht nicht. Nicht? Und wenn ich dann verschiedene Fälle unter den Hut bringen kann, indem ich allgemein argumentiere, also wenn Sie dann bei der Klausureinsicht anfangen zu meckern, ja, kommen Sie vorbei, ich gebe Ihnen gerne dann Punkte zurück, ja. Bitte? Also das ist ja immer noch Pflicht hier, ja? Also Kür machen wir noch, aber Kür, das würde ja bedeuten, dass Sie Zusatzpunkte bekämen, ja? Mit der Kür haben Sie ja gleichzeitig hier auch die Pflicht. Okay, so, dann machen wir weiter. Das ist also wegen Pumping-Lemma nicht und an keiner Stelle haben wir jetzt markiert. Ne? Das war nicht notwendig. Es handelt sich hier nur um das Pumping-Lemma, nicht Okten. Also Sie hätten natürlich Okten nehmen können. Das ist jetzt interessant. Was möchten Sie denn gern? Das ist die Klammersprache mit vorgegebener Grammatik. Eindeutig oder nicht? So offensichtlich eindeutig, ne? Ja? Klammersprache, sagen Sie, nicht eindeutig. Und woran liegt das? Naja, das liegt an dem SS. Was Sie sagen, guck dir mal an, gebe mal dem Schuldigen wieder einen Namen, das ist das ZZ. Sagen Sie drei Klammerpaare, guck dir das an. Okay, das versuchen wir jetzt. Ja? Erster Ableitungsbaum. Wir beginnen mit S und dann produzieren wir SS. Okay, und jetzt nochmal SS, aber hier Epsilon, ja? Ja, aber das sollte doch auch funktionieren, ne? Und dann würden wir dann hier sagen, Klammer auf, Klammer zu, S, Klammer auf, Klammer zu, S und dann hier auf Epsilon. Ja, und dann kann ich natürlich dasselbe Spielchen treiben, indem ich hier sage, ja, ich klappe das einfach um, ja. Machen wir es anders, ja, dann mache ich es so, dann haben wir hier SS, machen wir hier dann Klammer auf, S, Klammer zu und hier das leere Wort, dann haben wir hier die beiden S's, hier auf Epsilon und dann halt hier S, Klammer auf, S, Epsilon, ja, wie auch immer, ja. Verschiedenste Kombinationen, um tatsächlich mehr Deutlichkeit zu bekommen. Okay. Ja. Aha, das ist aber sehr fies, was Sie jetzt sagen. Uiuiuiui. Ich glaube, ich weiß, was Sie wollen. Ja? Sie sagen, ach nee, das ist ja alles ganz, ganz furchtbar. Oi, 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 oi. Und jetzt holst du dir das. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Und das ist auch noch schöner, ja? Also, wenn es Kühe gäbe, dann würden wir da noch einen extra Punkt drauf gehen, ja? Aber die Erstargumentation ist schöner, weil man sich vorstellen könnte, dass da gar keine Epsilon-Produktion drin ist, ja? Dass man also sagt, mindestens ein Klammerpaar. Und dann ist das Problem wirklich das Aufschreiben von Produkten. Ja? Das ist ein allgemeines Phänomen, deshalb mag ich das durchaus. Ja? Wer sich natürlich da dran setzt und versucht, das induktiv zu beweisen, der wird seine Freude haben. Nicht? So, dann schauen wir uns das an. Das ist jetzt Entscheidbarkeit, das würde uns nicht interessieren. Das ist nochmal Entscheidbarkeit, interessiert uns nicht. Kurze Fragen prägnant zu beantworten. Zwei kontextfreie Sprachen sind anzugeben, deren Durchschnitt nicht kontextfrei ist. Haben Sie da zwei Sprachen für mich? L1 und L2 sollen beide kontextfrei sein, der Schnitt aber nicht. Ja. Bitte? Okay. Okay, haben wir ein gewisses Problem hier. Regulär. Der Durchschnitt von regulären Sprachen ist regulär und damit insbesondere kontextfrei. Nicht? Wenn Sie hier sagen, ja, ich meine, was ist der Durchschnitt von L1 und L2? Das ist 0 Stern, nicht? 1 plus? Okay. Ja, aber dann sind wir leer und das ist eine schöne kontextfreie Sprache. Ja. Ja. Okay. Genau. Wenn wir es uns noch ein klein wenig einfacher machen, nehmen wir auch NB hoch NC hoch N. Da spielt man die ganze Zeit mit. Das ist ein Thema, das man variiert. Sie wollten noch. Okay. L1, sagen Sie, ist auch I, B hoch I, C hoch J. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und das L2 machen wir genauso auch I, aber jetzt B hoch J, C hoch J. Nicht, wir fordern, dass die beiden Türme hier gleich hoch sind. Wir fordern, dass die beiden Türme hier gleich hoch sind. Das kriegen wir kontextfrei hin. Und der Schnitt ist dann auch N, B hoch N, C hoch N. Okay. Frage steht da nicht, aber lassen Sie mich die Frage einfach stellen. Ich hätte gerne eine Sprache, deren Komplement nicht kontextfrei ist. Eine kontextfreie Sprache, Komplement ist nicht kontextfrei. Also L, KF, aber das Komplement nicht KF. Nicht, und schauen Sie, man versucht tatsächlich sehr häufig mit dieser nicht kontextfreien Sprache zu spielen. A hoch N, B hoch N, C hoch N. Das ist gewissermaßen die einfachste nicht kontextfreie Sprache. Nicht, und sie ist im gewissen Sinne die einfachste, weil wenn Sie das Komplement bauen, ja, dann ist das Komplement tatsächlich kontextfrei. L gleich A hoch N, B hoch N, C hoch N. N in N. Nicht? Und der Grund dafür, dass, ups, ich soll das, puff, jetzt muss ich das Komplement und, das ist aber unangenehm. I, J, K, I, J, K. K ist in N und I ist ungleich J, beziehungsweise J ist ungleich oder J ist ungleich K. So, und dann muss ich, ne, das ist der Mist bei dieser Sprache, wenn ich auf A hoch N, B hoch N, C hoch N kommen will, muss ich, deshalb habe ich so zwischenzeitlich etwas geflucht gehabt, dann muss ich noch Worte zulassen, wo dann A, Bs und Cs in illegaler Weise gemischt sind. Ja? Plus Vereinigung von allen W in A, B, C Stern. Es ist nicht, es ist nicht so, dass B Reihenfolge As zuerst, dann Bs, dann Cs, wird verletzt. Nicht? Und das ist kontextfrei. Dieser Teil, der wird ja schon durch eine, wie heißt es, reguläre Sprache, durch einen endlichen Automaten akzeptiert. Und diesen Teil, das ist aber interessant, nicht? Das muss man sich gerade noch mal auf der Zunge mental zergehen lassen. Warum ist das kontextfrei? Naja, nicht, weil entweder ist das I ungleich J und das können wir nachprüfen, dass diese beiden Türme unterschiedliche Höhe haben oder aber diese beiden Türme haben unterschiedliche Höhe. Nicht? Und wenn man Maschinen denkt, naja, dann kann ich ja Folgendes machen, ich kann Kellerautomaten denken und der würde nicht deterministisch zu Anfang seiner Berechnung halt darauf setzen, dass entweder die beiden ersten Türme oder die beiden letzten Türme, die beiden Optionen bestehen, unterschiedliche Höhe haben. Ja? Und das war's. So, oh, und jetzt haben wir C by K. Das war ein CYK, Kokiyanga Kazami war ein Lieblingsthema der beiden letzten Klausuren. Das ist ein interessantes, psychologisch interessantes Spiel, ob es wieder auftaucht oder nicht, ob die Häufigkeit Anlass dafür ist, das Problem nicht mehr zu nennen oder gerade deswegen. Ja. Ich lasse das mal so stehen. CYK, was macht er? Die Teilprobleme sind von der Form. Bestimme die Menge VIJ. Und wie sieht diese Menge VIJ aus? Naja, das besteht aus allen Variablen x, die in mehreren Schritten es schaffen, den Teilstring der Eingabe w, und zwar von Position i nach Position j, abzuleiten. So, und dann möchte ich gern wissen, wie denn die Lösungen ausschauen. Lösung der die Rekursionsgleichung, ja? Naja, Rekursionsgleichung, um VIJ zu bestimmen. Woraus, aus den Lösungen welcher anderen bereits bestimmten Mengen, zu bestimmen aus den Mengen VIK, VK plus 1 J. Und wie macht man das? Indem man sagt, okay, VIJ, was bist du? Du bist die Menge aller x, das machen wir jetzt genauso wie hier, das sind alle Variablen. Die haben aber die Eigenschaft, dass es eine Produktion gibt von x nach yz. Wir sind Chomsky, ne? Das benutzen wir an dieser Stelle. Das hier ist eine Produktion. So, und dann müssen wir nur noch sagen, gut, das y, das steckt in dem v IK und das Z steckt in dem VK plus 1 J und die sind bereits bestimmt, diese Mengen. Ja? Das müssen wir an der Stelle noch notieren. Und fertig. Rekursive Aufzählbarkeit machen wir nicht, Diagonalsprache machen wir auch nicht und das war Klausur Nummer 1. Ja. Bitte? Ich wollte die beiden Klausuren am Stück machen. Ich denke, zwei werden reichen, oder? Das wiederholt sich nämlich. Nach einiger Zeit wird es Ihnen auch aus den Ohren kommen. Bitte? Ja. Mhm. Ist der folgende endliche Automat minimal? Naja, schauen wir. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht großartig vormachen, aber ich denke, hier ist die Antwort, ja, der ist sogar minimal. Also zuerst mal trennen wir den Zustand E von den Zuständen A, D, B und C, weil der Zustand E akzeptierend ist. Und dann können Sie sehen, dass B und C sind die einzigen Zustände. Also was man, ich mache es jetzt im Schnelldurchgang. Ja? Sie müssten dann tatsächlich, wenn Sie die Lösung aufschreiben, mehr machen, als ich jetzt an die Tafel bringe. Was wir sofort sehen, E ist ein eigener Zustand, weil akzeptierend. Und dann habe ich B und C als Zustände, die ich noch nicht, ich mache deshalb einen Kreis drum, B und C als Zustände, die ich bisher noch nicht voneinander trennen kann, aber B und C kann ich trennen von A und D. Warum kann ich B und C trennen von A und D? Naja, Zeuge für die Trennung mit Zeuge, können Sie es mir sagen? Ja? Ja, ne? Moment. Null, genau, mit Zeuge Null, ganz genau. So, was ich jetzt noch versuchen muss, ich muss B und C versuchen voneinander zu trennen und ich muss A und D versuchen voneinander zu trennen, ja? Also, dann schauen wir uns an, ob wir denn A und D voneinander trennen können. Was für ein Zeuge würde da gut sein? Also, wenn ich jetzt, schauen Sie mal, wenn ich von dem A ausgehe und lese eine 1 und dann gebe ich ihm noch eine 1 und dann werde ich in dem D gefangen. Ja? Also versuchen wir mal den Zeugen 1, 1 und dann der dritte, da lege ich mich noch nicht fest. Wenn ich das in dem A beginne, dann werde ich auf jeden Fall nicht zum E kommen. So, wenn ich jetzt das D nehme und ich nehme 1, 1, oho, okay. 1, 1, 0. Ja, mit 1, 1, 0 komme ich von D aus zum akzeptierenden Zustand. Mit 1, 1, 0 bleibe ich beim D hängen. Ja? Heißt, das ist aufgelöst. Ja? Jetzt muss ich nur noch B und C voneinander trennen. Nicht äquivalent seid ihr. Puff, warum ist das jetzt der Fall? Eins und Null, ne? Lassen Sie mich schauen. Wenn ich 1 und 0 dem B gebe, dann bleibe ich hängen beim D. Gebe ich 1 und 0 dem C, bin ich akzeptierend. Ja, und fertig ist die Kiste. Ja? Ja, Delta B von 1 und 0 ist was? 1 und 0 D. Delta von C, 1 und 0, wenn ich richtig geschaut habe, ist es das E. Ne? Von C geht es mit der 1 zum B und dann mit der 0 nach E. Der eine ist akzeptierend, der andere ist verwerfend. So. Nämlich? Bitte? Hier wird gesagt, ist der folgende endliche Automat minimal? Begründe deine Antwort. Und meine Antwort wäre ja, der ist minimal, weil der Nerode-Index. Ne? Ja, aber ich habe den. Gut. Ich habe tatsächlich den Algorithmus benutzt, der versucht, den Automaten zu minimieren, nicht? Weil ich habe im Wesentlichen angegeben Paare inäquivalenter Zustände. Ich habe den Algorithmus natürlich nicht säuberlich laufen lassen, sondern ich habe einfach angegeben, ja, das Paar B, C ist ein Paar inäquivalenter Zustände. Aber wissen Sie, den Punkt, den Sie angeben, was Sie sagen ist, Mensch, du hast doch hier verwechselt Minimierung eines Automaten mit dem Nerode-Index. Der Punkt, den Sie angeben, der spricht im Wesentlichen die Situation an, dass alles das Gleiche ist. Ja, der Prof darf das durcheinander bringen. Wenn Sie es richtig durcheinander bringen, dann dürfen Sie das. Nicht? Aber was ich sagen möchte, ich bringe das hier gar nicht durcheinander. Ich bringe das hier gar nicht durcheinander, weil was ich hätte argumentieren sollen, aber nicht getan habe, da haben Sie recht. Ja? Was ich hätte argumentieren sollen, ist, das Paar B, C ist ein Paar inäquivalenter Zustände. Deshalb wird der Algorithmus, der versucht, Paare von Zuständen als inäquivalent nachzuweisen, dieses Paar finden. Ich habe den Zeugen sogar angeschrieben. Ja? Und ich hätte das so beschreiben sollen, ja, und nicht tatsächlich den unmittelbaren Zusammenhang zur Nerode herstellen, obwohl er drängt sich auf, ja. Weil, wissen Sie, die starke, haben gerade angesprochen, Mensch, da ist doch im Wesentlichen mehr oder minder alles das Gleiche. Diese starke Korrespondenz zwischen Minimierungsalgorithmus und Nerode-Index, die besteht darin, dass man sagt, Mensch, so ein Zustand von einem minimalen Automaten, den kann ich doch gleichsetzen mit einem Wort, das auf diesen Zustand führt. Und dann muss ich, um die Minimalität des Automaten zu zeigen, nur nachweisen, dass die Worte, die drauf führen, tatsächlich eine Rode-Äquivalent sind. Wenn Sie so argumentieren, kleinen Absatz vorne weggeschickt, ja, ne, überhaupt kein Problem. Ich packe BC und AD nicht zusammen. Ich sage nur, dass ich sie bisher nicht voneinander habe trennen können. Ja? Ich versuche dann nachfolgend durch den Zeugen 1.0 B und C voneinander zu trennen und durch den Zeugen 1.1.0 A und D voneinander zu trennen. Ja? Also ich packe nicht zusammen, die sind noch nicht getrennt. Das wollte ich damit andeuten. Ja? Warum keinen Zeugen für A und B? Weil wir einen, doch, den haben wir gegeben, der Zeuge 0. Ne? Der macht, der trennt B, A und B, D. Macht der alles gleichzeitig. Ja? So, damit Sie schon über die nächste Aufgabe nachdenken können. Die Anzahl der Einsen ist durch 3 teilbar. Ich soll einen regulären Ausdruck bauen. So, können Sie es mir gerade diktieren, ja? Ja? Ah, Moment, was? Moment, 0 Stern 1. Was fehlt noch? Ei, 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 das machen wir nicht, ne? Dafür ist der Abend zu spät geworden, oder? Machen wir das oder machen wir eher nicht, oder? Machen wir nicht, ne? Gibt eine kontextfreie, das ist vielleicht interessant, ja? Also was wir machen sollen, ist A hoch N, B hoch M und dann haben wir C hoch P. Und die Eigenschaft ist, dass das P tatsächlich klein, größer gleich, nee, das ist, aha, oh, okay, ist größer gleich dem P. Okay, also, können Sie mir diktieren? Ja? AS? ASC, ja? Okay. Meinen Sie so? Okay, okay. Also wir haben 2 Variablen, S und B. Und hier ziehen Sie erst einmal den AC-Turm, die beiden AC-Türme hoch, gleich hoch. Das ist ein bisschen unschön, ja, dass man Also ich würde sagen, versuchen wir das mal, das sollte doch auch gehen, wenn wir einfach, ja, versuchen wir das mal so. Also hier ziehen wir den A- und den C-Turm hoch und jetzt erlauben wir aber auch zu B zu wechseln. Beziehungsweise Sie behalten sich das Recht vor, erstmal den A-Turm weiter hochzubauen, ohne dass der C-Turm das verfolgt. Und dieses Recht, Moment, lassen Sie mich mal gerade versuchen, weiter zu argumentieren, dieses Recht drücken Sie hiermit aus. So, und dann würden Sie an irgendeiner Stelle sagen, dann gehe ich über auf das B, das sitzt dann schön zwischen dem A- und dem C-Turm. So, und hier erlauben Sie, Sie behalten sich das Recht vor, das B würde ich hier entfernen, Sie behalten sich das Recht vor, den B-Turm hochzuziehen, ohne dass der C-Turm das nachvollzieht, gleichzeitig aber hier, das sieht perfekt aus. Moment, S auf B, ja? Ja? Ja, ist doch fein. Sorry, das geht auf klein b. Ja, das p ist ja 0. Ne? Sie haben ja gar kein c drin. Die Summe der a der Höhen von a und b-Turm muss mindestens so hoch sein wie der Turm der, ja, wie der c-Turm. So, jetzt bitteschön, ist das denn aber auch alles so richtig? Also nochmal, wir ziehen A- und C-Türme gleich hoch auf. Dann sagen Sie aber, okay, ich erlaube tatsächlich, das A noch weiter hochzuziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie behalten das S immer schön links, rechts von dem A. Das ist gut. Aber irgendwann geht es daran, den B-Turm auch hochzuziehen. Wenn das simultan mit dem C-Turm erfolgt, dann bitte schön an dieser Stelle. Sonst ziehen Sie den B-Turm weiter hoch. Aber irgendwann ist auch Schluss mit der Geschichte und das leere Wort kriege ich über S, B, B auf das leere Wort. Das sieht gut aus, ja? Okay. So, wir haben ein binäres Wort und sollen zeigen oder widerlegen, dass die Sprache L, W, W gekippt. W ist ein binäres Wort, kontextfrei ist oder nicht. Und der Bauch sagt, ja, genau. Und dann haben wir WW und das wissen wir schon, tote Hose. Das Wort Z würden Sie wie wählen? Machen Pumping-Lemmer, ne? Bitte? Ja. Also Sie sagen, das ist kontextfrei. Okay. Sie können die Wortmitte raten, aber was haben Sie im Stack abgelegt? Also die Eingabe, die Sie haben, ist von der Form Z gleich W. Und ich würde Ihnen sogar versprechen, dass die Wortmitte, die Sie raten, an dieser Stelle passiert. Ja? Ich verspreche Ihnen das. Was haben Sie auf den Stack gelegt? So, und das heißt, wenn das W von der Form ist W1 bis WN, dann liegt das W wie auf dem Stack. Das W1 liegt unten, gell? Ja, und wer kommt jetzt? Das liegt aber unten. Ah, ah. Der erste Buchstabe kommt zuerst auf den Stack und der wird dann durch die anderen verschüttet. Nee, nee, Sie machen sich das Leben zu einfach. Nehmen Sie mal das folgende Wort an. So, das ist W. So, und jetzt müssen Sie linkeste Bit, zweitlinkestes, 0, 0, ups, vorsichtig, vorsichtig, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So, das wäre, dann wären Sie drin, ja? Aber ne, wenn Sie jetzt abgleichen wollen, den Kollegen hier, müssen Sie ihn abgleichen gegen den allerersten und der ist ganz unten im Stack. Ne? Okay, so, und dann haben wir das Z, hatten wir ja schon mal angesprochen, ja? Eins hoch 2n. Ach so, weil sie sofort kippen. Ja. Genau. So, was wird passieren? Das ist jetzt wieder die, lassen Sie mich das groß zeichnen, das ist wieder die Pumping-Konstante. Die gehört uns nicht. Wir nehmen die Pumping-Konstante vom Gegner entgegen. Wir bauen unser Wort Z. Jetzt kommt der Gegner und sagt Fensterchen, VWX, sagt er aber nicht wo. Ja, und dann sagen wir, bitteschön, Fensterchen, VWX, hat eine Länge von höchstens n. Was willst du denn machen? Entweder du bist voll hier drin, ja, dann pumpst du die Nullen, ohne dass du hier in den 1-Bereich hineingehst. Ja, wenn du voll im Nullbereich bist, dann pumpst du hier Nullen. Hast aber nicht dieselbe Anzahl von Einsen. Nicht? Also, was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, das ist, ich schreibe es mal nicht so kompakt auf, wie Sie es gerade gesagt haben, ja? Dass ich klar sehe, wo das erste Teil des Wortes beginnt und wo es endet. So. Entweder ich bin ganz im Nullteil, wenn ich hier pumpe, ja, dann ist es natürlich klar, dann verschiebt sich auch die Grenze. Ne? Die Grenze zwischen erstem und zweitem Teil. Wenn ich hier pumpe, führt es aber nichtsdestotrotz darauf, dass ich jetzt oh mein Gott. Bitte? Na, trotzdem nicht. Wie wollen Sie das kontextfrei hinbekommen? Weil die Nullen liegen jetzt zu unterst. Sie müssen abgleichen, wie viele Nullen Sie haben, verschüttet von den Einsen. Ja? Oh. Okay, es wird doch ein bisschen spät jetzt. Also, was passiert, wenn ich jetzt hier pumpe? Dieses Wort, diese Hälfte wird länger. Was im Wesentlichen heißt, dass das Wort sich verschiebt, ja, nach links hin. Mache ich dann mir das Ganze zu schwer? Kann mir jemand sagen, wie man das hier leicht und locker totschießt? Bitte? Richtig, richtig. Was ich jetzt hier habe, was Sie sagen, die Anzahl der Nullen, die Anzahl der Nullen, was sagen Sie genau? Die Anzahl der Nullen vorne muss... Also Sie... Nicht? Also, jetzt machen wir es, das ist, glaube, Sie haben recht. Ja, lassen Sie mich das im Detail jetzt, ich sehe es gerade so schnell nicht. Dann habe ich hier nach Pumpen 0 hoch n plus i und dann habe ich hier 1 hoch n, wenn ich nur im Nullbereich pumpe. Ja? Und dann habe ich hier dann 1 hoch n und dann 0 hoch n. So, und das muss jetzt von der Form sein, w, oder machen wir es anders, u komplementiert. Der Bruch zwischen der ersten und der zweiten Hälfte verschiebt sich jetzt natürlich ein bisschen nach links hin. Das ist jetzt mein u. Und das müsste dann das Komplementierte sein. Jetzt habe ich mehr Nullen. Und die muss ich natürlich komplementieren. Das heißt, ich müsste mehr Einsen bekommen, die habe ich aber auch. Warum argumentieren Sie, dass, so habe ich Sie verstanden, dass die Anzahl der Nullen hier mit der Anzahl der Nullen dort übereinstimmen muss? Ja? Das hilft. Die Anzahl der Nullen ist gleich Anzahl der Einsen. Sehr schön. Das ist sehr elegant. Das ist sehr elegant. Und wenn ich das jetzt, wenn ich das Fensterchen verschiebe, dann kann ich natürlich im zweiten Fall, ja, das ist der Fall, wenn ich nur in dem Nullbereich pumpe, wenn ich dann gehe zu z 0 hoch n, 1 hoch n, 1 hoch n, 0 hoch n und pumpe jetzt hier zwischen, dort ist mein VWX jetzt, mein Fenster. Dann könnte ich natürlich so pumpen, dass die Anzahl der Nullen und die Anzahl der Einsen übereinstimmt. Das wäre jetzt kein Problem mehr. Ah, ist das hässlich. Ach, ist das hässlich. Sagen Sie mal, wäre es nicht vielleicht vernünftiger gewesen, wenn wir ein anderes Z gewählt hätten? 0 hoch n, 1 hoch n, 0 hoch n. Ist sehr lang jetzt. 1 hoch n, 0 hoch n, 1 hoch n. Oder habe ich dasselbe Problem wie vorher? Das sieht mir eher so aus, als ob ich dasselbe Problem habe wie vorher, nicht? Ich mache es jetzt nur noch schlimmer, ne? Das nehmen wir mal ruhig weg. Okay. Ja, was machen wir in diesem Fall? Das Fenster sitzt auf den ersten Nullen und auf den zweiten Einsen. Schön. Was Sie sagen, wenn du hier eine 1 pumpst, mein lieber Freund, dann kommst du an die Nullen nicht ran. Die müssen, diese Nullen, das sind ja die Komplemente dieser Einsen, ja, das muss dieselbe Anzahl sein. Ja? Wenn ich jetzt nur die Nullen pumpe, na hier habe ich aber die Situation, dass die Nullen getrennt sind von den Einsen hier, ja? Und hier hätte ich die Situation, dass ich nicht weiß, wo ich denn die 1 zu suchen habe. Ja, ich habe hier einen Block 1 hoch n, 1 hoch n. Das hat mich da verwirrt, weil ich mir vorstellte, dass die Grenze nach links verschoben wird, dadurch, dass ich hier pumpe, ja? Aber hier muss ich das ja nicht machen. Ja? Ich habe mehr Einsen und diese mehr Einsen, genauso wie Sie das sagen, müssen kompensiert werden durch die Bits hinten, die Nullen. Und das kann nicht passieren.
Also, ich verstehe schon, was Sie meinen, aber ich verstehe den Unterschied zum Beispiel nicht. Beim einen haben wir halt
Wenn ich hier Nullen kippe zu Einsen, dann muss ich hier matchen, und es gefährlich wäre, ja, wenn ich, was heißt kippe, wenn ich hier Nullen aufblase, dann muss ich irgendwo in diesem Bereich, aber ich weiß nicht wo, mehr Einsen produzieren. Ja, ich muss im Wesentlichen argumentieren, wenn ich nur hier, das könnte ich anders, könnte ich genauso machen, ja, dass ich sage, wenn ich nur in dem Nullbereich tatsächlich pumpe, dann produziere ich ja, nicht, das ist einfach schöner, das Argument, was vorher genannt wurde. Ich kann wieder dasselbe Argument, wie auch hier genannt, versuchen durchzuziehen, aber es ist einfach viel schöner zu sagen, bitteschön, wenn du hier mehr Nullen reinbringst, dann fehlen dir Einsen, du machst nichts bei den Einsen. Ne? Nicht? Und hier zu sagen, wenn ich in dem Bereich pumpe, ja, dann ist es halt so, mir fehlen die ganz hinten, die Einsen, da passiert nichts mehr. Weil es fein säuberlich getrennt ist, ja, weil ich eine Trennlinie habe zwischen den Nullen und den Einsen. Okay, so, dann machen wir schnell weiter. Wohlgeformte Klammerausdrücke, ist die Sprache deterministisch kontextfrei? Und die Antwort ist? Ja oder nein? Ja? Was haben wir gezeigt? Ganz vorsichtig. Was wir in der vorigen Klausur gemacht haben, wir haben gezeigt, dass die Grammatik, die angegeben wurde, nicht eindeutig ist. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja? Genau das ist richtig. Ja. Was Sie machen ist, Sie programmieren einen DPDA, der jede öffnende Klammer auf den Stack legt, für jede schließende Klammer eine Klammer, es hat ja nur öffnende Klammern, vom Stack herunternimmt und am Ende genau dann akzeptiert, wenn der Stack leer ist. Zu keinem Zeitpunkt darf der Stack zwischenzeitlich darf der Stack leer sein, ja? Fußabtreter muss drauf sein, ja? Leer im Sinne von Fußabtreter, ne? Ja, dann ist wieder diese, genau, Sie haben, das ist schon richtig, ja, jetzt haben wir da das Problem mit dem Mistfußabtreter. Man muss im Wesentlichen sagen, gut, aber ich meine, es ist ja sowieso, wir akzeptieren ja beim DPDA nie mit leerem Keller, sondern mit Zustand. Ne? Das heißt, was wir tatsächlich machen sollten, ist, wir sagen, bitteschön, ich mache jetzt, nachdem ich meinethalb eine Klammer rausgenommen habe, ja, ich mache eine Epsilon-Bewegung und in der Epsilon-Bewegung gucke ich mir an, was denn da auf der Spitze des Kellers liegt. Wenn da das Z0, der Fußabtreter, auf der Spitze liegt, ja, des Kellers, wenn der zu oberst liegt, ja, dann gehen wir in akzeptierenden Zustand. Ne? Legen aber den Fußabtreter schön wieder hin, wo er gelegen ist, ja, weil es könnte ja noch was kommen. Ne, das ist da halt, das müssen wir halt so. Ja, schön trennen. Wir hatten gezeigt, dass die Grammatik, ja, dass die Grammatik für die Klammerausdrücke, dass die nicht eindeutig war. Wir haben nicht gezeigt, dass die Sprache nicht eindeutig ist. Ganz im Gegenteil, die Sprache ist eindeutig, wenn wir zum Beispiel von dem DPDA abgeleitet eine eindeutige Grammatik produzieren. Okay, sehr gute Frage. Eine nicht eindeutige Sprache wird verlangt. L, kontextfrei, aber nicht eindeutig. Und die Antwort ist L gleich. Auch N. B hoch n, C hoch n. Jetzt wird es sehr, sehr spät, weil die ist nicht kontextfrei. Aber das Komplement ist es. Und da haben Sie das große Problem, Sie wissen nicht, hier im Komplement liegt es daran, dass Sie im Komplement liegen, dass der A- und B-Turm unterschiedliche Höhe, oder liegt es daran, dass B- und C-Turm unterschiedliche Höhe haben. Ne? Das ist, kriegen da keine Grammatik hin, die eindeutig ist. Ja, hier ist die Aussage, dass jede Grammatik, die Sie angeben werden, wir haben das in der Vorlesung nie gezeigt, habe es nur erwähnt, jede Grammatik, die Sie angeben werden, wird mehrdeutig sein. Für die Sprache der Klammerausdrücke haben Sie eine Grammatik, die die Klammerausdrücke erzeugt, und die ist mehrdeutig, haben wir gerade gesehen. Sie haben eine zweite Grammatik, die Sie angeben können, aber das haben wir nicht getan, und die wäre tatsächlich eindeutig. Diese eindeutige Grammatik könnten wir tatsächlich von dem DPDA ableiten. Genau. Bei einer eindeutigen Sprache muss es mindestens eine eindeutige Grammatik geben, nicht? So, also, das ist natürlich, die Sprache ist deterministisch kontextfrei und so, wie das gerade beschrieben wurde. So, Satz von Reis, was hat man denn gerade? Ach so. Zwei endliche Automaten sind gegeben und ich soll herausfinden, ob die beiden äquivalent sind. Sie können auf den Stack legen, was Sie lustig sind. Ne? Ja, haben Sie? Ja? Okay. Genau, also was Sie sagen, bitteschön, das ist eine ganz einfache Sache. Du nimmst dir den Automaten A, minimierst ihn, nimmst dir den Automaten B, minimierst ihn und gleichst dann ab. Wie gleiche ich jetzt zwei minimierte Automaten ab? Ich fange mit dem Anfangszustand an, matche den gegen den Anfangszustand, nicht? Und dann schaue ich, dass ich tatsächlich unter unter jedem Buchstaben dann matchende Paare bekomme, ja, und muss dann halt matchende Paare, unter jedem Buchstaben matchende Paare von Zuständen bekomme, ja, und wenn ich das weiterführen kann, dann weiß ich, dass ich tatsächlich äquivalente Automaten habe. Also das ist entscheidbar, sogar Polynomialzeit, das ist Satz von Reis, das würden wir nicht machen. Der Nerode-Index der Sprache A plus B, AB, nicht, was ich versucht habe zu sagen, A plus B, was ist das? Das ist AB ist hinten, ja. Das Erste, was ich machen würde, wieder schauen, dass ich einen minimalen Automaten mir baue, der würde dann sagen, hier hast du noch keinen Fortschritt gemacht, aber hier, und da merke ich mir, welches kürzeste Wort auf den Zustand führt mit dem Namen des Zustandes und dann kommt halt das B dann noch dazu, dann bin ich bei AB und wenn ich das A lese, dann bleibe ich, wo ich bin, aber Sie korrigieren mich ja, ja? Und wenn ich jetzt hier einen B lese, dann ist alles hin und lese ich hier ein A, dann muss ich halt zurück. Ja? Ist das richtig? Und jetzt wird gesagt, Nerode-Index, ja, und was ich dann sofort natürlich versuche zu machen, ich versuche drei Worte, die Nerode-inäquivalent sind, zu bestimmen. Naja, das sind die Worte, die auf den ersten Zustand führen, das ist das Epsilon. Das Wort, das kürzeste, das auf den zweiten Zustand führt, ist das A. Und dann habe ich das AB. Dann zeige ich, das Epsilon ist inäquivalent. Die Sprache nennen wir L. Das Epsilon ist inäquivalent zu A. Warum? Mit Zeuge B. Epsilon mal B ist B, nicht akzeptierend, A mal B ist A, B ist akzeptierend. Epsilon ist inäquivalent zu AB mit Zeuge A Epsilon. Und dann muss ich noch A und B voneinander trennen. Ups. Und das wäre der Zeuge Epsilon. Was? Natürlich, Epsilon. Unter welchen Operationen sind die kontextfreien Sprachen abgeschlossen? Vereinigung? Ja oder nein? Ja, ja. Konkatenation? Ja, 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 ja. Ne, kurz vorstellen, wie geht das? S geht auf SS, ne? Und fertig. Komplementbildung? Nein, 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 nein. Komplement von A auch N, B auch N, C auch N. Beschreibe Sprache mit den folgenden Eigenschaften. Nicht regulär, aber deterministisch kontextfrei. Nicht regulär. L gleich. Ja? A auch N, B auch N. So, das nächste ist kontextfrei, aber nicht eindeutig. Das hatten wir schon gesehen, nicht? Das war hier. Ist gerade oben drüber. Kontextsensitiv, das wissen wir nicht. Ja, das müssen wir, wissen wir erst morgen. Nö, wir haben alles gemacht. Kontextfrei, aber nicht eindeutig, das haben wir schon gemacht. Ja. Und kontextsensitiv, das haben wir halt, wissen noch nicht, was das ist. Und das war's schon. Ja, was Sie, wo diese beiden Klausuren nicht charakteristisch sind, ja, lassen Sie mich darauf hinweisen. Es wird eine größere Betonung auf Abschlusseigenschaften und es wird eine größere Betonung auf Entscheidungsfragen geben. Ja. Postsches Korrespondenzproblem haben wir bisher nicht gemacht, kommt aber jetzt dazu. Ja. Die dritte Aufgabe, wie gesagt, würde dann Abschlusseigenschaften und Entscheidungsfragen beinhalten und würde dann diesem Bereich natürlich größeres Gewicht geben. Chomsky-Hierarchie haben Sie in dieser Klausur auch, zum Beispiel über Kontextsensitivität. Das wäre dann auch in dem Short-Answer-Teil zu erwarten. Haben Sie noch Fragen, die Sie gern? Ja. Ich habe noch eine dritte Klausur auf meinem PC. Ich kann den Herrn Polacek bitten, dass er die dann im Laufe der Woche zur Verfügung stellt.
Also wenn es um die Tabelle geht, dann fällt mir eigentlich nur eine Reduktion ein, die man da stellen könnte. Das muss man sich auf sowas auch darauf einstellen, dass man eine Reduktion von einem Problem aufs PKP oder...
Also eine Frage, die Sie bei PKP... bei dem Problem zu Entscheidungsfragen erwarten könnten. Das wäre nicht, also wir haben bei PKP keine Übungsaufgaben gehabt, deshalb würde ich nichts Kreatives fragen, ja. Aber etwas, was schon dran gewesen ist. Ja, genau, bekannte Reduktion, das könnte also zum Beispiel eine Frage sein von der Form, bitteschön, es ist doch aus der Vorlesung bekannt, dass die Frage, ob eine Grammatik eindeutig, eine kontextfreie Grammatik eindeutig ist, dass das unentscheidbar ist und das ist passiert, das hat man gezeigt, durch Reduktion auf das Postsche Korrespondenzproblem. Bitte schön zeigen. Ja? Das wären dann halt, wir haben da verschiedenste Ableitungen, Konsequenzen aus dem Postschen Korrespondenzproblem erhalten. Das, sowas ist möglich. Ja? Nicht? Also da bitte schön vorsichtig sein. Größeres Gewicht auf den Entscheidungsproblemen. Ne? Okay, Dankeschön.